Vis-à-vis.
Diese israelisch-palästinensische Dialoggruppe, die Sie geleitet haben, hat sich letztes Jahr am 8. Oktober 2023 zum ersten Mal getroffen, per Zoom. Das war ein Tag nach dem Angriff der Hamas auf Israel. Worüber haben Sie an diesem Tag gesprochen?
Das war also echt ein schwieriger Tag für uns alle. Ne? Wir waren nicht so bereit, überhaupt eine Dialoggruppe zu haben auf diesem Tag. Ne? Wir wussten nicht, dass ein Tag bevor gibt es diese Attacke von Hamas. Deswegen mussten wir irgendwie damit arbeiten. Aber was wir glaubten, dass wir alle sind traurig und wir alle sind schockiert, egal von welcher Seite. Und deswegen mussten wir alle zusammentreffen und darüber reden. Und das ist genau, was wir gemacht haben. Die Leute sind gekommen, alle, glaube ich. Wir hatten nur vielleicht eine Person, die nicht kommen konnte. Aber sonst, sie waren alle über Zoom. Und sie haben einfach so geredet, wie sie sich fühlen und wie diese Situation ihr trifft, was genau das für sie selber macht. Ne? Und wir hatten genau Leute, die sind echt betroffen. Einer von denen hat Verwandte im Süden von Israel, in einem Kibbutz, glaube ich, Be'eri. Und anderer hat auch Verwandte, sogar Eltern in Gaza. Und das hat wahrscheinlich viel Sorge für diese Personen gemacht, aber für alle. Es haben Leute auch geweint. Sie waren so schockiert, von wie man so unhumanische Dinge machen kann oder moralische Attacke machen kann. Ne?
Und waren die Beteiligten offen, das Leid der anderen Seite, also am 8. Oktober war es ja wahrscheinlich hauptsächlich noch die Attacke der Hamas auf Israel, sehr präsent in einem Ausmaß, was, glaube ich, viele noch gar nicht richtig erfasst hatten. Mhm. Da ja, empathisch zuzuhören, also auch die palästinensische Seite zu sagen, ja, euch ist da Furchtbares passiert und nicht gleich sagen, ja, aber.
Das habe ich nicht gehört, soweit ich erinnere. Es gab so viel Empathie. Die Teilnehmer haben, also erstmal gab es so viel Unklarheit. Wir wussten nicht genau, was passiert ist. Das war gleich, also ein Tag danach, es gab, die Situation war immer noch nicht klar. Sie wussten, dass so viel getötet sind und das war schon genug, um eine Empathie zu zeigen und zu sagen, ah, okay, ich fühle die Leid von der anderen Gruppe und von den Leuten. Aber erstmal gab es diese Unklarheit für die Leute in der Gruppe, dass vielleicht das war eine so eine Widerstandssituation vielleicht. Vielleicht das ist ein Anfang von neuer Zeit, dass wir so nicht gehabt haben mit dieser Situation. Aber gleich danach, glaube ich, es war schon sehr klar, dass viele sind getötet, gebrannt und so. Aber ja, ich glaube, die Leute haben so viel Empathie zueinander, weil die alle hatten so viel Trauer. Sie wussten, dass was jetzt kommt, wird sogar viel schlimmer für uns alle. Nicht nur für die Israelis jetzt im Süden, aber die Reaktion wird auch schlimmer für die Palästinenser. Also die Juden selber haben so viel Sorge auch für die Situation in Gaza in naher Zukunft auch gehabt. Ne?
Was war das Ziel dieser Dialoggruppe? Und hat es sich vielleicht geändert durch diesen Vorfall?
Ja, wir hatten diese Gruppe schon im Frühling geplant. Und für uns, das war so ein Pilot, um Israelis und Palästinenser, die in Europa leben, um was Neues zu machen und zu denken, dass sie vielleicht was anders machen können, dass wir in Israel oder Palästina nicht schaffen können. So haben wir das geplant am 8. Oktober. Wir treffen uns erstes Mal und schauen, wie das weitergeht. Das war wie ein Pilot sozusagen. Aber dann alles hat sich geändert. Wir müssten auch die Dialoge anders machen. Nicht klassisch, wie wir das immer machen, dass wir über den Konflikt direkt reden und das ein offener Raum für alle Meinungen und Ideen zu bringen, sondern für, ich glaube, 2 Monate müssten wir so eine, wie eine Supportgruppe zu haben, um nur über das Schmerzen zu reden. Wir waren sehr, sehr vorsichtig. Wir wollten nicht jetzt über den Konflikt gerade reden. Und die Leute waren sehr, also sie hatten viel Geduld. Sie haben mit uns geblieben für 3 Monate. Irgendwann am Ende haben wir jetzt mit dem Thema Konflikt engagiert. Aber genau nachdem haben wir auch uns persönlich getroffen für ein Wochenende. Und das war so intensiv über den Konflikt und über, was wir klassisch machen normalerweise.
Das klingt jetzt für mich beinahe, als wäre es fast eher etwas Therapeutisches als etwas Politisches. Ja, Sie lachen. Ist es vielleicht mindestens auch etwas Therapeutisches oder ist es doch auch sehr politisch?
Normalerweise ist es keine Therapie. Wir sind also nicht dafür zuständig und wissen nicht, wie das funktioniert. Wir sind kein Experte, ich bin kein Therapeut. Aber in dieser Fälle mussten wir irgendwie mit unserer Sensibilität und Erfahrung mit diesem Thema einfach einen Raum für die Leute geben, dass die ihre Schmerzen äußern können, ne? Das war irgendwie eine Therapie und wir haben auch Leute gefragt, die sind Experten, was sollten wir machen, wenn jemand weint und so. Aber ich glaube, man braucht nicht so viel Erfahrung mit, weil wir wissen selber, wie das ist. Wir sind beide Moderator aus der Region, wir wissen genau die ganzen Emotionen, wie man manchmal schockiert ist durch Kriege und durch Attacken und so. Also das war für uns auch sehr betroffen. Also irgendwie haben wir das geschafft und die Leute sind mit uns geblieben für lange Zeit. Das war echt beeindruckend.
Kann man über den Schmerz reden, ohne dass nicht auch der Verursacher des Schmerzes mit benannt wird oder der Wunsch da ist zu sagen, du hast mir diesen Schmerz zugefügt. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von der andere Teilnehmer dieser Dialoggruppe, aber einfach sozusagen, die sind schuld, die machen diesen Schmerz.
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, für die Mitglieder von dieser Gruppe, sie wussten genau, das kann man nicht nur einen Teil von diesem Konflikt schuld machen. Sie wussten, dass beide sind schuldig. Das war schon klar für die Mitglieder. Viele von den Mitgliedern leben in Europa, weil die haben schon genug von diesem Konflikt gehabt. Also irgendwie, sie haben schon dieses Bewusstsein, wie der Konflikt funktioniert und wie beide Seiten falsche Dinge gemacht haben, ne? Und irgendwie, ich glaube, wir haben alle zugestimmt, dass nie von uns Gewalt unterstützt, egal von welcher Seite. Das war schon sehr klar. Also könnte man trotzdem über Resistance und Widerstand reden, dass vielleicht eine Gewaltwiderstand ist eine gute Idee oder nicht. Das, also wir reden über alles, ne? Das ist unser Ziel. Aber trotz alles, wir wissen schon alle, dass Gewalt ist keine Lösung. Und das war für mich sehr wichtig, dass die Leute jetzt im Raum sitzen alle, sie stimmen alle zu dieser Idee, dass Gewalt ist keine Lösung. Und deswegen, sie machen nicht einander schuldig, aber können über das Schmerzen, über alles frei reden, ohne dass sie einander verletzen, ne? Aber natürlich gibt es Momente, wo das ist eine Herausforderung, kann man nicht also die Situation vermeiden und man fühlt sich irgendwie involviert selber, obwohl man diese Attacke nicht gemacht habe, aber gibt es dieses Gefühl, dass vielleicht die Aussage heißt, ich habe das selber gemacht und so und man muss selber verteidigen irgendwie. Also gibt es diese Situation auf jeden Fall auch gegen Israelis oder gegen Palästinenser, aber irgendwie funktioniert es, dass man entwickelt so ein Verständnis von was man genau meint oder was man will, um die Situation zu analysieren und zu verstehen.
Wenn das geht in dieser Gruppe, liegt es zum einen vielleicht daran, dass die daran teilnehmen, in gewisser Weise sowieso nicht repräsentativ für die jeweiligen Mehrheiten sind, sondern es sind die, ich nenne es jetzt mal so, die Gutwilligen, die sagen, ich will bei allem, was ein großer Teil meiner Gesellschaft vielleicht nicht will, aber ich will. Mhm. Also dass sie in gewisser Weise eine Auswahl oder eine besondere Gruppe innerhalb der, der nationalen großen Gruppe oder des religiösen nationalen Kollektivs sind. Mhm. Oder liegt es auch daran vielleicht, dass es Dinge gibt, die auch nicht angesprochen werden oder wo klar ist, in manchen Situationen darüber reden wir nicht, weil es so heikel ist, dass es kaum zu ertragen ist.
Ja. Ich glaube, als Moderator, das kann man nicht separat machen. Ne? Eine Person in einer Dialoggruppe ist einerseits repräsentativ von seiner Gruppe und auch ist ein besonderer Individuell. Und die beiden Seiten von dieser Dynamik ist so präsent im Raum. Also eine Person sagt genau, was er denkt oder was sie denkt, aber manchmal diese Stimme klingt genau wie die Gruppe, die Mehrheitsgruppe denkt. Ne? Und für uns das ist sehr wichtig, dass man die Stimme von außen zu innen bringt. Also ich sage was typisch zum Beispiel, was die Palästinenser normalerweise denken oder was die Israelis denken. Und für uns das ist sehr wichtig, dass diese Stimmen von draußen zu unserer Zimmer kommt, um damit zu arbeiten und damit zu verstehen, okay, wir sind besonders, wir sind alle wohlwollend, wie Sie gesagt haben, aber trotzdem, es gibt draußen andere Menschen, die anders denken und wir müssen auch daran denken. Diese Dynamik ist für uns sehr wichtig, das ist ein Teil von unserer Arbeit auch, dass wir spielen genau mit dieser Stimmen, der besonderen Stimme von einer individuellen Person, aber auch wie das verbunden mit der Realität draußen und was die Mehrheit draußen denkt. Ne?
Ich will mal versuchen, zwei grundsätzlich unterschiedliche Narrative auf den Israel-Palästina-Konflikt im Großen zu skizzieren. Also ich sage mal, die jüdisch-israelische Seite, glaube ich, sagt eher, wir wurden furchtbar attackiert, das schlimmste Massaker seit dem Holocaust und wir werden uns wehren, wir werden das nie wieder erdulden, auch wenn wir sozusagen ganz viel Gewalt anwenden. Und auf der palästinensisch-arabischen Seite ist es eher ein, wir finden das, was die Hamas gemacht hat, nicht gut oder viele von uns finden das nicht gut. Aber es ist dann doch ein Teil auch eines Widerstandes gegen eine Besetzung, gegen eine Demütigung, die schon so und so lange ist. Kann man diese Narrative, und das sind ja nicht nur Geschichten oder Erzählungen, sondern das sind Erlebnisse, die mit Leid in der eigenen Familie, in der eigenen Verwandtschaft zu tun haben. Kann man das überhaupt zusammenbringen oder ist das illusorisch?
Nee, ich glaube, das ist genau, was typisch passiert ist. Also es gibt diese Debatten in Gruppen, wie beide Seiten sind Opfer. Das haben wir ja typisch in jeder Gruppe. Ne? Du hast das gemacht oder deine Gruppe hat das gemacht und so. Wir lassen die Leute diese Gefühle äußern. Das ist kein Problem. Für uns wichtig ist, dass einmal am Ende versteht, dass Gewalt ist keine Lösung. Am Ende versteht man, wir sind beide Opfer. Es gibt so viel passiert durch die Zeit. Und irgendwann versteht man das, oh Gott, ja, ich habe immer nur an meine Narrative gedacht und jetzt höre ich andere Narrative und in den anderen Narrative gibt es auch diese Leid- und Opferrolle und so. Und das ist sehr wichtig zu sehen und zu erkennen. Das ist immer ein Teil von dem Prozess. Es gibt dieser Punkt im Dialog, dass sie wissen nicht, wie man weitergehen kann. Es gibt so viel Schmerzen auf einer Seite, auch auf der anderen Seite. Aber irgendwann müssen wir weitermachen, müssen wir was anders machen. Das ist, glaube ich, das besondere Ding, das passiert in dieser Dialoggruppen, dass die verstehen, dass, okay, es gibt so viel Schmerzen, aber wir müssen was anders machen, weil wir glauben nicht genau an Gewalt zum Beispiel oder an Krieg, weil Krieg trifft uns alle. Das ist einfach so.
Gibt es eine Opferkonkurrenz zwischen diesen beiden Gruppen?
Absolut, ja. Das ist ein Teil von fast jeder Gruppe. Das, es gibt auch darüber Artikel geschrieben, von Nava Sonnenschein zum Beispiel, von der School for Peace.
In dessen Rahmen haben Sie ja diese Dialoggruppe gemacht von dieser School for Peace, von dieser Ausbildungsstätte, dieses jüdisch-arabischen Dorfes, Neve Shalom, Wat al-Salam, was seit 40 oder 50 Jahren diese Multiplikatoren, wie Sie einer sind, ausbildet.
Ja. Genau, genau so, ja. Und das lernen wir uns durch die Ausbildung, weil das ist ein wichtiger Teil von der Dynamik in dieser Gruppen, also dieser Opferkonkurrenz oder Victimhood Competition, das wir sagen. Das passiert fast in jeder Gruppe, wenn wir über Narrative reden, über nationale Narrative oder Gruppennarrative reden, weil in dieser Narrative ein wichtiger Teil davon ist die Opferrolle und die schlechten Sachen, die die Feinde für uns gemacht haben. Ne? Aber am Ende versteht man, okay, es gibt Opfer auf jeder Seite. Das ist, kann man nicht vermeiden. Ich glaube, für Israelis zum Beispiel, sie wissen die palästinensische Narrative nicht. Sie lernen zum Beispiel über ihre Narrative, das ist so klar. Für die Palästinenser, Staatsbürger Israels, sie wissen schon die israelische Narrative und sie kennen schon ihre Narrative auch.
Also, dass die, sag ich mal, die Staatsgründung, die von Israel gefeiert wird,
ja, genau,
zugleich ihre Vertreibung bedeutet oder die Vertreibung von Großeltern, die Vertreibung von Verwandten.
Genau, also das ist für die Palästinenser, Staatsbürger Israels, ist schon sehr bekannt. Aber dann treffen sie die Israelis und die Israelis wissen gar nicht, was die palästinensischen Großeltern in der Geschichte erlebt und so. Und dann sie erzählen davon zu den Israelis. Und das ist eine Situation, das ist sehr besonders, weil für die Israelis ist es ein Schock. Ne? Sie wussten nicht, was ihre Großeltern in der israelischen Armee gemacht haben oder was der Staat 1948 gemacht hat für verschiedene Dörfer, die Vertreibung von Palästinenser, also in diesen Dörfern und so. Und wenn sie das hören, fühlen sie sich sehr, sehr schuldig normalerweise. Und als Reaktion davon ist normalerweise wegen dieser Opferrolle Konkurrenz, dass die Israelis erzählen über das Holocaust und erzählen sie von der Geschichte ihrer Großeltern und so. Und das von außen sieht ein bisschen komisch aus, weil die Dinge haben irgendwie nicht miteinander zu tun, aber versteht man das psychologisch, die Dynamik ist, dass man hat diese Konkurrenz jetzt gerade. Den Holocaust passiert in Europa. Die Nakba oder die palästinensische Leid ist in Israel / Palästina passiert. Aber die sind Gegenseite-Geschichte, das in dem Raum erzählt werden. Und wir müssen immer auseinandersetzen.
Wie ist das? Diese Diskussion findet ja jetzt nicht in Israel / Palästina statt, sondern hier in Europa oder in Deutschland noch mal genauer, mit der eigenen Geschichte. Mhm. Was bedeutet denn das für diese Dialoggruppe? Also inwieweit spielt denn der deutsche Kontext da eine wichtige Rolle?
Oh ja, das ist sehr neu für uns, ne? Weil wir haben nicht so viele Gruppen hier in Europa gehabt haben. Aber das ist ein Thema, die immer stark, hat stark Präsenz im Dialog in Europa, besonders in Deutschland. Die Leute reden immer viel davon, dass der Diskurs in Deutschland ist sehr schwierig. Die Palästinenser fühlen sich nicht so bequem, um ihre Situation zu reden in Deutschland. Sie fühlen attackiert durch die deutsche Gesellschaft sozusagen. Die Israelis kriegen Verständnis, aber wenn sie auf die linke Seite zum Beispiel von der Politik, fühlen sie sich nicht so sicher mit der deutschen Gesellschaft oder deutscher Politik, weil die deutsche Politik unterstützt normalerweise Israel. Ja, das ist also besonders sehr, sehr schwierig hier in Deutschland. Deswegen, ich glaube, diese Dialoggruppen sind so ein sicherer Raum, um über die Situation zu reden, obwohl, wenn man nachdenkt, die sind zwei gegenseitige Seiten, ne? Aber trotzdem fühlen sie sich sicher, miteinander zu reden, als in der deutschen Gesellschaft. Und viele auch haben so viel Angst, dass sie ihre Arbeit verlieren wegen irgendwelcher Aussage zum Beispiel. Oder
also hier in Deutschland haben sie genau. Angst, dass sie ihre Arbeit verlieren. Jetzt sage ich mal, weil sie sich zu antisemitisch oder zu israelkritisch gelesen, dass sie sich so verstanden fühlen oder dass sie deswegen, das gilt nicht mehr als legitime Meinungsäußerung in Deutschland, genau. Sondern das ist bereits eine derartige Kritik, die wir als antisemitisch bezeichnen und damit nicht akzeptabel ist.
Absolut, auch von Israelis sogar. Ne? Wir hatten zum Beispiel in die letzte Gruppe Israeli-Akademiker und sie hatten so viel Angst, über Politik im Öffnen zu reden. Also besonders Akademiker haben, ich bin Akademiker auch und wir haben so viel Sorge, weil wir denken, dass die Leute uns nicht verstehen. Sie denken, irgendwelche Aussage ist antisemitisch, wenn es eine Israel-Kritik ist, dann ist man Antisemit oder so. Für die Palästinenser ist es sogar schlimmer, weil auch Empathie zu Gaza versteht man, als dass es ein gegen Israel ist oder gegen Juden. Irgendwelche komische Verständnis von diesen Meinungen ist also etwas gefährlich für die Leute. Besonders mit Arbeit, die es nicht so sicher ist oder so. Ne?
Wenn jetzt die Teilnehmer am Ende eines solchen Kurses, also der Kurs, der im Oktober letztes Jahr begann, sie haben sich ja dann im März in Berlin getroffen und nach einem knappen halben Jahr war der Kurs hier mit einem, nicht mehr Zoom, sondern mit einem persönlichen Treffen, ist dann zu Ende gegangen. Was ist denn dann mit den Menschen danach? Also außer, dass sie andere kennengelernt haben und wissen, sag ich mal, zumindest nicht alle jüdischen Israelis oder nicht alle arabischen Palästinenser oder so sind meine Feinde. Ich glaube, das ist klar, aber kann man darüber hinaus was sagen? Das, glaube ich, hat sich geändert. Das haben wir erreicht durch einen solchen Dialog.
Ja, ist auch eine interessante Frage, wie kann man das messen? Ne? Man sieht am Ende, dass die Leute haben eine große Verbindung miteinander. Und unsere Hoffnung immer ist, dass die Leute miteinander was machen, was schaffen. Irgendwelche Engagement in Gesellschaft, irgendwelcher Aktivismus, dass sie zusammen machen, irgendwelche neue Organisation, dass sie bauen oder gründen. Das ist für uns also objektive Messung, dass wir machen können. Aber was ich gemerkt habe mit dieser Gruppe, dass sie im Kontakt einfach bleiben möchten. Und sie haben online nochmal getroffen, also 4 oder 5 Mal nochmal online getroffen, um zu denken, was können wir weitermachen. Es gibt zum Beispiel 2 Aktivisten von dieser Gruppe, die haben eine NGO gebaut, um humanitäre Hilfe für die Leute in Gaza zu bringen. Sie sammeln Spende von Menschen, um Hilfe nach Gaza zu bringen, besonders mit Häuser und Toiletten zu bieten und so. Für uns, das war schon ein großer Erfolg, dass eine Person aus Gaza und eine Person aus Israel zusammen so eine NGO gründen. Das finde ich auch sehr besonders, wenn man einen Spender geben möchte. Normalerweise man denkt, okay, zu wem geht dieser Spender? Ist es eine korrekte Adresse oder keine korrekte Adresse? Aber wenn man sieht, ein Israeli und Palästinenser zusammen das machen, dann versteht man, okay, das ist vielleicht eine sehr balancierte NGO und ich will das unterstützen. Aber sonst, ja, das ist schwierig zu messen. Ich weiß nicht, wie man das besser machen kann.
Gibt es letztlich in Ihnen den Wunsch, dass Sie vielleicht Teil einer Grassroot, also Graswurzelbewegung sein könnten, die irgendwann dazu beiträgt, dass diese zumindest jetzt seit 1948, aber vielleicht auch schon länger bestehende Konflikt zwischen jüdischen und arabischen oder palästinensischen Menschen dort vor Ort, dass es zu einem friedlichen Miteinander kommt?
Ja, natürlich. Ja, das ist also ein Traum von jeder, dass die Leute friedlich miteinander leben können und dass jeder uns hört und versteht, das ist den einzigen Weg, das wir machen können und nicht immer zu kämpfen und im Krieg die Leute zu bringen. Das ist meine große Hoffnung, natürlich.
Herr Halabi, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.